Heute Nachmittag hat Gott uns ein Thema geschenkt, das mich lange, lange beschäftigt und ich immer wieder anspreche und ich sagte ja vorhin, dass wir die Generation sind, die so die Lasten des Alltags zu tragen hat. Und ich glaube, ihr kennt alle die Situation, dass man in irgendeiner Sache drinsteht und weiß nicht ein und aus. Man sieht keinen Weg. Man weiß, man muss irgendetwas tun und man muss möglichst das Richtige tun. Und dann schreit man zu Gott: Herr, schenk mir doch Gnade. Schenk mir Gnade, dass ich doch richtig handle, dass ich weise handle. Und es ist ja eigentlich so im Alltag. Wir brauchen ja jeden Tag, von morgens vom Frühstück bis abends, braucht man doch Gnade. Gnade von Gott. Und heute Nachmittag soll uns so der Zugang zu dieser alltäglichen Gnade beschäftigen. Dass wir wirklich Gnade haben können von Gott. Und natürlich ist die Frage, wie schaffe ich das, dass ich Gnade bekomme von Gott? Und wie schön ist es, dass die Bibel uns hier eine ganz kristallklare Antwort gibt. Viele kennen das Wort auswendig. Wir haben das gelesen im 1. Petrus 5. Und der Satz ist ganz kurz: Dem Demütigen gibt er Gnade. Naja, auch die Demut selbst ist ja schon Gnade von Gott, dass Gott uns darin hineinführt und uns das lehrt. Und wir beten ja auch darum: Herr, ich möchte auch demütig sein, hilf mir doch. Und dann passiert uns Folgendes. Ich sage mal ein Beispiel, was mir passiert ist. Das ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde her, da stand ich da vorne an der Tür und da sind die älteren Geschwister dort in den Raum gegangen. Kommt ein ganz lieber Bruder, den ich wirklich lieb habe, kommt rein und spricht mich an und sagt: Naja, ich wäre eigentlich auch nie gerne zu dem Rest gegangen. So, dann komme ich jetzt hier rein, beginne mit dem Gottesdienst, erzähle von der Geschichte und gebrauche in dem Stress oder wie auch immer, gebrauche eine Formulierung, die völlig falsch ist. Ja, als ich dann nochmal nachgehört habe, was ich da so gesagt habe, ne, da habe ich gedacht, das hat ja fast verachtend geklungen, ne? Und das tut mir leid, dass ich das so gesagt habe. Aber dann dachte ich weiter darüber nach und dann habe ich festgestellt, dass ja, Gott lässt uns auch solche Situationen erleben, dass wir uns demütigen dürfen und dass wir lernen, demütig zu sein. Das nächste Mal etwas mehr aufpassen und in dieser Haltung zu sein, die Gott gefällt. Und es ist ja so, ich glaube, jeder Mensch liebt es, mit demütigen Menschen zusammenzuleben. Das ist wirklich eine Wohltat. Auch so, wenn man als große Versammlung zusammen ist und lauter demütige Leute da sind. Wisst ihr, das ist so einfach, das ist so schön, das ist so erquickend. Aber wenn man lauter eitle Leute dabei hat, das ist so schwierig, man kann es keinem recht machen. Überall gibt es Probleme und zu kritisieren und keiner macht die Arbeit und jeder möchte sich bedienen lassen. Aber wenn jeder demütig ist, das ist so schön. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir das auch so empfinden können, auch so diese Gesinnung, die Gott uns geschenkt hat. Und das trägt eben dazu bei, dass wir auch dieses Empfinden haben. Gott ist uns gnädig, Gott segnet uns, Gott hört uns, Gott hilft uns. Und Demut als solches bedeutet ja, dass ich erkenne, dass ich schwach bin. Ich erkenne, dass ich Mangel habe, dass ich Mängel habe, dass ich feststelle, dass ich Defizite habe. Ich kann nicht alles. Ich kann so ein klein wenig, ein bisschen. Aber es gibt so unbeschreiblich viel, was ich nicht kann. Und ich bin völlig abhängig von der Gnade Gottes. Wenn Gott seine Hand zurückzieht, habe ich keine Chance. Und gerade, wenn ich etwas tun möchte, was zum Segen ist, völlig abhängig von der Gnade Gottes, weil in uns nichts ist, was Segen bewirken könnte. Und deshalb empfindet der Demütige stets diese Abhängigkeit, diese Hilflosigkeit und Abhängigkeit von Gott und ruft zu Gott und sagt, Herr, hilf mir doch in dieser Lage, gib mir doch Weisheit, ich weiß nicht, wie sollen wir das machen? Und natürlich könnte man entscheiden. Ja, na klar könnte man. Ja, wir haben so viele kompetente Leute, wir könnten sagen, okay, wir möchten gerne zum Beispiel die Lagerversammlung, wir möchten so eine Versammlung, man beschreibt das so und dann wird das durchstrukturiert, dann wird das organisiert, dann wird das alles, aber gefällt das dann auch dem Heiligen Geist? Kann das dann auch wirklich zum Segen sein? Das ist die große Frage. Und darum wird man immer wieder rufen, Herr, bitte, zeige mir doch, hilf mir doch, sei mir doch gnädig. Und ich bin aus meiner eigenen Kraft völlig unfähig, Gott zu gefallen. Ich brauche diese Hilfe Gottes. Und nur der Gnade Gottes verdanken wir unser geistliches Leben, um dass wir wirklich auch bewahrt bleiben können. Und natürlich, die Demut, die geht auch der Gnade voran. Denn der Mensch, der sich zu Gott bekehren muss, der muss sich erstmal demütigen. Wenn er nicht Buße tut, wird ihm nicht geholfen. Man muss wirklich zerbrechen und eine gesunde, gründliche Heilserfahrung machen. Dann wird man Frieden von Gott bekommen. Das ist ja auch an die Kinder Gottes, wirklich in dieser Herzensdemut zu stehen und darin zu leben. In Epheser 4 schreibt der Apostel Paulus, Epheser 4, so ermahne nun euch, ich Gefangene in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie sich's gebührt eurer Berufung, mit der ihr berufen seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld und vertraget einer den anderen in der Liebe. Und je tiefer wir jetzt hinuntersteigen in das Tal der Demut, je weniger man von uns als Person wahrnimmt, dass wir dastehen, wir können etwas. Vor allen Dingen in unserer Selbstwahrnehmung, dass wir uns selber nicht so wichtig nehmen. Je tiefer wir hinuntersteigen in das Tal der Demut, umso mehr Gnade kann Gott uns geben. Umso mehr kann er uns gebrauchen. Denn auf der anderen Seite verhindert Hochmut im Herzen und Leben, verhindert, dass Gott Gnade schenken kann. Und auf der anderen Seite ist Demut eben die Mutter vieler guter Tugenden und macht das Leben so angenehm, so köstlich, so lieblich. Es gibt Leute, die besuchen Kurse, um bei den Menschen anzukommen, um halt im Beruf oder im privaten Leben eine solche Ausstrahlung zu haben, dass sie möglichst gut ankommen bei den Leuten. Aber wisst ihr, wenn jemand demütig ist, der bekommt nicht nur Gnade bei Gott, der bekommt auch Gnade bei den Menschen, weil er einfach angenehm ist. Der nimmt sich nicht so wichtig. Und das ist wirklich eine köstliche Tugend und eine Charaktereigenschaft, die ein großer Segen ist. Andererseits Menschen, die das nicht haben, machen immer Probleme und haben Probleme. Aber wir sind ja jetzt hier ohne Kinder, und ohne Jugend und ohne unsere älteren Geschwister. Und deshalb wollen wir eigentlich so ein bisschen auch Themen bezüglich der Demut behandeln, die halt speziell für uns aus unserer Perspektive wichtig sind. Einmal, und zwar die Demut in der Familie. Ja, eine Überschrift: Werkstatt Gottes, Demut in der Ehe, Demut gegenüber den Eltern, Demut gegenüber den Kindern. Und dann der zweite Punkt ist Demut als Erziehungsauftrag. Das ist ja so, wir leben der Alltag passiert ja in der Regel in der Familie. Auch wenn man als Berufstätiger rausgeht, man kommt zurück, man lebt in der Familie. Da ist man zu Hause. Da zieht man seinen Mantel aus, seine Jacke aus, seine Schuhe aus, da ist man zu Hause und lebt mit den Menschen. Und das ist der Ort, an dem Gott uns auf vielerlei Weise bearbeitet, an uns wirkt. Und viele der Lektionen lehrt Gott uns im familiären Umfeld. Hier werden die alltäglichen Siege errungen. Manchmal beginnt der erste Sieg damit, dass man früh aufsteht. Das ist schon manchmal ein ganz großer Sieg. Und der letzte große Sieg ist, dass man rechtzeitig schlafen geht. Ja, und hier erhört Gott auch die vielen Gebete. Wie oft ist es, dass wir beten und bitten? Ich habe jetzt in den letzten Tagen so ein Erlebnis gemacht. Ich habe da eine Kleinigkeit gemacht und ich arbeite ja so selten irgendwelche handwerklichen Sachen und wollte da so ein Kabel mit anderen Dingen da dran durch so eine enge Öffnung schieben und gezerrt und gemacht und hin und her raus und wie nochmal und versucht, gedreht und... Ach, lieber Gott, hilf doch. Flutsch, war's durch. Ich sage danke. Und wie oft haben wir solche Erfahrungen gemacht? Jeder kennt diese Erfahrung. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich. Und hinterher ist man so glücklich und dankbar. Und wird sich bewusst, Gott ist hier, egal was ich mache. Ich kann noch, ich sag mal, bis zum Knien in der Arbeit drinstecken, aber Gott hilft, weil er da ist. Und auch wenn ich ihn bitte, Herr, schenk mir Demut, dann lässt er gerade mich in diesen Situationen lernen, was es bedeutet, demütig zu sein. Und gerade weil wir mit unseren Nächsten zusammenleben, mit unseren Verwandten zusammenleben, mit unseren Nachbarn, da schleifen sich dann so Ecken und Kanten. Man lernt ganz viel. Natürlich ist die Frage, die man für sich persönlich klären muss, möchte ich das überhaupt in das Tal der Demut hinuntersteigen? Weil eins ist auch klar, kein moderner Persönlichkeitstrainer würde uns je empfehlen, demütig zu werden. Man braucht einen Held, der sich durchsetzt, der weiß, was er will, der die Leute um den Finger wickeln kann, der charismatisch auftreten kann, das ist heute gefragt, aber doch nicht demütig. Die Bibel lehrt uns, Gott lehrt uns, dass das der Weg ist, auf dem wir gesegnet werden. Die Welt lehrt einen völlig anderen Weg. Denn wenn ich jetzt diesen Weg möchte, dann ist eins garantiert, meine Gefühle leiden. Das kann ich euch versprechen. Wenn Gott die Gebete erhört, dass ihr demütiger werden möchtet, und Gott erhört das, dann ist es völlig klar, dass ihr schlecht fühlen werdet. Weil der Mensch am besten dann fühlt, wenn er groß ist. Aber wenn er so klein ist, so hilflos, so schwach, so abhängig von anderen, so die Kontrolle verliert über die Sachen, das ist schlimm für die Gefühle. Weil man als Erwachsener das Bedürfnis hat, alles unter Kontrolle zu haben. Aber der Demütige hat erlernt oder gelernt, dass es nicht darauf ankommt, dass ich die Sache unter Kontrolle habe. Ich weiß, Gott hat alles unter Kontrolle. Und ich kann wie ein Kind meinem Vater die Verantwortung überlassen. Und ich kann warten, bis er sagt, komm, mach was. Mach dies, mach jenes. Aber es bedeutet, dass meine Gefühle, die werden leiden. Das ist definitiv so. Und demütig oder Demut zu lernen, bedeutet, dass Gott uns auch nicht nur abhängig macht von sich, sondern Gott lehrt uns auch, dass wir abhängig sind von Menschen. Manch einer sagt, na gut, von Gott ist ja in Ordnung. Ich finde das gut, wenn ich von Gott abhängig bin. Aber von Menschen? Nein, auf keinen Fall. Also, nein, weder von meinen Eltern, noch von meinen Geschwistern, noch von irgendeinem anderen Menschen möchte ich abhängig sein. So, wenn ich jetzt um Demut bete, dann zeigt Gott mir halt, mein Lieber, du hast so viele Defizite, du brauchst die anderen. Du kommst alleine nicht klar in deinem Leben. Du kannst viel wirkungsvoller sein, wenn du dir helfen lässt. Gott lehrt uns Demut. Und er möchte, dass wir bereit sind dazu. Calvin sagte mal, auf diesem Weg opferst du dein Herz, dein Ego, dein Ich. Du gibst das ab und lässt Gott die Ehre. Es geht nicht darum, dass wir groß sind, dass wir geehrt werden, dass das passiert, was wir wollen. Nicht, dass wir Recht behalten. Nicht, dass ich mich durchsetzen kann. Sondern dass es immer wieder, wenn es halt anders geht, als ich das will, dass ich sage, ja, Herr, okay, dann geht es halt heute so. Dass ich es akzeptiere. Und gerade in dieser Werkstatt Gottes, in der Familie, da können wir Demut lernen. Es gibt ein Hochzeitsgedicht. Irgendwie haben wir das mit den Hochzeiten in diesem Jahr. Meine Frau hat das und das heißt Straßenengel und Hausteufel, glaube ich. Ne? Ihr, vielleicht kennt das der ein oder andere. Das ist echt so, ne, typisch. Ne? Draußen ein Engel, dann geht die Tür zu und zu Hause kommt dann das ist der andere Mensch zum Vorschein. Der eigentliche Mensch. Draußen ist er verkleidet und drinnen ist er so, wie er natürlich ist, wie er wirklich ist. Und darum ist es so, Gott arbeitet da, wo wir wirklich, wirklich da, wo wir echt sind. Er arbeitet an uns und lässt uns manches erleben. Die meisten von uns sind verheiratet. Die Ehe ist auch so ein besonderes Biotop, in dem wir Demut lernen. Oder? Müssten, glaube ich, jemand fragen, der viel Erfahrung hat. Ja, aber das ist wirklich so. Und das Schöne ist, Demut bewahrt uns in der Ehe vor verletzendem Streit. Demut bewahrt uns vor einem ausweglosen Konflikt. Weil ein auswegloser Konflikt kann nur entstehen, wenn zwei Dickköpfe miteinander zu tun haben und keiner nachgeben kann. Oder? Einer alleine kann schlecht streiten. Ich weiß nicht, ist so, ne? Es geht nicht. Also, wenn zwei da sind, die beide Recht haben, dann passiert sowas. Wie ist das, einfach mal jetzt so die Perspektive aus der Perspektive der Frau in der Ehe und dann aus der Perspektive des Mannes in der Ehe. Wie ist das aus der Perspektive der Frau? Ist Demut notwendig? Bei uns mache ich alles, was mein Mann will, solange er will, was ich will, ne? So ungefähr. Aber wir glauben ja der Bibel. Und da heißt es, Epheser 5, Vers 22, Oder hat das jemand ausgeschnitten in seiner Bibel? Na, es steht tatsächlich drin, die Frauen, Luther in der alten Übersetzung sagt noch ein anderes Wort, die Frauen seien untertan ihren Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, gleich wie Christus das Haupt ist der Gemeinde. Und er ist seines Leibes Heiland. Aber wie nun die Gemeinde ist Christo untertan, also auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Ja, eigentlich brauchen wir da gar keine große Diskussion. Ja, wenn wir dem Wort Gottes glauben, wie es da steht, ist die Frage ja schon geklärt. Ja, das heißt also, dass die Bibel sagt, die Frau soll dem Mann in Demut begegnen. Seid ihr damit einverstanden? Aber es ist schwer, ne? Aber was bewirkt das, wenn die Frau hochmütig ist? Was bewirkt das, wenn sie dem Mann so in stolzer Überheblichkeit begegnet? Was passiert dann? Ich glaube, selbst der friedfertigste Mann kann das nur eine gewisse Zeit aushalten. Das ist einfach so. Jedes Verhalten bewirkt eine Antwort. Und es ist so, dass Mann und Frau ja sehr verschieden sind, aber wenn jetzt gerade diese Art, dem Mann so begegnet, vielleicht so herablassend, und ist das ganz schön schwierig. Was bewirkt dieses rechthaberische Beleidigtsein und Schmollen? Kennt ihr das? Bei den anderen, ne? So, nicht bei euch jetzt, aber bei den Bekannten und so. Was erreicht Frau damit, wenn sie beleidigt ist und sagt, okay, man lebt dann halt den Frust aus und lässt es den Mann spüren. Aber von Demut ist da keine Spur. Das bewirkt nicht Segen in der Ehe, bewirkt nicht Gnade im Miteinander. Wie ist das mit dem Mann? Soll der Mann sich gegenüber der Frau demütigen? Also, dass die Frau sich gegenüber dem Mann demütigt, das steht ja in der Bibel, das ist ja völlig klar. Aber der Mann soll sich gegenüber seiner Frau demütigen? Ich erinnere mich daran, ich glaube, von Bruder Lutzer war das eine Predigt gehört, in der beschreibt er, wie damals in Russland ein Mann von der Arbeit kam und hat dann erwartet, ich weiß nicht, muss wohl sehr schwer gearbeitet haben oder wie auch immer, hat er seine Stiefel ausgezogen, wahrscheinlich in die Ecke geworfen und dann hat er sich hingesetzt. Dann hat er erwartet, dass seine schwangere Frau ihm die Füße wäscht. Ja, sie hat sich ja zu demütigen. Wenn wir Demut oder unsere Frau demütigen, dann zerstören wir. Das funktioniert nicht. Wenn wir aber lernen, wie es heißt in Epheser 5, von den Vers 25, ihr Männer, liebet eure Frauen, so wie Christus auch geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben. Das heißt, dass wir dann aus der Liebe heraus dazu bereit sind, ihr wirklich zu dienen. Dass wir das tun, was ihr gut tut, was ihr wohlgefällt. So, und das ist das Schöne, wenn jetzt die Frau demütig dem Mann begegnet und der Mann mit Liebe und Demut der Frau begegnet, dann ist das ein wunderschöner Abend. Und auch wenn die unterschiedliche Sicht haben auf manche Dinge, sie werden sich darauf einigen, wie man dann mit den Dingen umgeht. Ob man es mal auf dem Weg probiert oder mal auf dem Weg probiert. Oder vielleicht ganz anders. Und so bringt Demut Gnade in unsere Ehe. wenn wir uns demütigen können. Denn auch kleine Despoten zerstören die Ehe. Auch wenn man nicht so ein großer ist, so ein Tyrann, das muss nicht sein. Aber Demut baut das Haus und lässt die Wärme und Eintracht wachsen. Und Demut in der Ehe stärkt die Liebe gegenseitig und ist ein Schutz nach außen und schützt auch. Und wir erkennen, dass wir einander brauchen, uns untereinander ergänzen und einander stärken. Demut, hatte ich gesagt, gegenüber den Eltern. Also ich meine tatsächlich die Generation unserer Eltern. Epheser 6, Vers 2 und 3, Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und es ist wirklich so, dass eine demütige Haltung an jedes Kind ziert, dass es eine Ehre ist für jeden Sohn, für jede Tochter, der dem Vater, der Mutter in Demut zu begegnen. Und wisst ihr, das lässt sich sicherlich in verschiedenen Situationen leichter leben und in manchen Situationen schwerer. Und dann gibt es die Situation, wo wir in große Konflikte kommen. Ich denke daran, wenn zum Beispiel die Eltern dement sind und sie nicht wissen, was sie tun, wie soll ich dann mit dem Vater, mit der Mutter umgehen, wenn sie nicht wirklich verstehen, was das Beste für sie ist? Das sind große Konflikte, die da entstehen. Oder bleibe ich demütig gegenüber meinen Eltern, wenn ich tatsächlich selber ihnen nicht mehr helfen kann? Wenn ich nicht mehr damit klarkomme, nicht mehr damit zurechtkomme und ich sie vielleicht in ein Altersheim gebe, wo ihnen geholfen wird. Es ist ganz leicht, ein Urteil zu sprechen, ganz leicht. Aber wenn man drinsteckt in der Situation, dann erkennt man, was für eine ganz gewaltige Aufgabe das ist und dass jeder Fall völlig unterschiedlich ist. Aber wenn wir auch da Demut beweisen, dann wird Gott uns die Gnade schenken, die wir brauchen zum Pflegen, zum Lieben, zum Entscheiden für das Richtige. Und dass wir vor Gott und auch vor unseren Geschwistern in der Familie, vor unseren Kindern wirklich auch glaubhaft rüberbringen können. Es geht mir nicht um meinen Vorteil, es geht mir darum, um das Beste für meinen Vater, für meine Mutter. Wie das auch immer ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch da demütig sind, wenn es ihnen gut geht und auch wenn es ihnen nicht mehr so gut geht. Demut ist eine so wertvolle Charaktereigenschaft, die uns hilft, die uns segnet. Und jetzt andersrum gesehen, was bedeutet das für die Eltern, wenn sie empfinden, dass die Kinder ihnen mit Demut gegenübertreten? Das wärmt das frostige Alter. Lässt manche Schwäche vergessen, manche Schmerzen. Das erwärmt das Herz, wenn sie die Liebe verspüren. Und das Besondere ist, dass solch eine Haltung natürlich auch die Tore Gottes öffnen, damit er uns Segen geben kann. Das heißt, wir schicken sozusagen die Bestellung ab für den Segen Gottes für die Zeit, wenn wir selbst alt werden. Weil eins ist auch so ein Gesetz, das Gott eingerichtet hat, wenn wir unsere Eltern schlecht behandeln, dann können wir garantiert davon ausgehen, dass es uns genauso schlecht gehen wird. Und nee, falsch, uns wird schlechter gehen. Gott zahlt noch Zinsen. Das heißt, wenn ich in meinem Alter es gut haben möchte, muss ich Sorge tragen, dass meine Eltern wie die Fürsten leben. Jetzt bildlich gesprochen. Und dann wird Gott auch Gnade schenken, dass auch in meinem Alter dafür Sorge getragen wird. Wie das dann auch immer sein wird, weiß Gott. Aber Gott gibt Gnade. Und ich werde damit Vorbild für die Kinder und auch für andere Menschen. Demut gegenüber den Kindern. Naja, gut, gegenüber dem Ehepartner, gegenüber den Eltern, aber jetzt gegenüber den Kindern. Funktioniert sowas? Nun ist es so, es gibt auch eine falsche Demut. Die beobachte ich immer wieder bei jungen Eltern, die sich sehr vor ihren kleinen Kindern demütigen. Völlig verkehrt. Völlig verkehrt. Das Kind ist nicht Herr. Das heißt, wenn die Eltern sich so demütigen und das Kind befiehlt und das Kind Recht haben muss und der Wille des Kindes sich durchsetzen muss, dann erziehe ich Despoten. Menschen, die nur immer ihren Willen durchgesetzt haben wollen. Und wenn es mal ein bisschen anders geht, fangen sie an zu schmollen. Und die Eltern, damit sie sich die Liebe zurückerkaufen, fangen dann an, einen kleinen beizugeben und das so zu machen, wie es gerne die Kinder wollen. Gut, oder auch die Großeltern, das funktioniert genauso. Aber Demut gegenüber den Kindern, das meint, oder damit möchte ich jetzt mal zum Ausdruck bringen, dass ich die Kinder lehre, dass sie erkennen, dass ich ihnen vorlebe, was bedeutet es, demütig zu leben. Dass sie lernen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wie gehe ich dann damit um? Stehe ich dazu? Bringe ich das in Ordnung? Oder gebe ich jedem anderen die Schuld? Nur, ich habe keine Schuld. Die Kinder wissen das sofort einzuordnen. Ja, aber der Demütige will sagen, tut mir leid, ich habe versehen, habe das falsch gemacht, habe es vergessen oder was auch immer. Und es ist wirklich Gnade, dass man zu seinen Fehlern steht. Und das lässt manche Last auch leichter werden. Und darum, manch ein Mensch hat ein Problem damit, zu seinen Fehlern zu stehen. Und da sage ich, Leute, wir sind Menschen und keiner von uns macht keine Fehler. Jeder macht Fehler. Und es ist wichtig, dass wir lernen, mit unseren Fehlern umzugehen. Dass wir auch lernen, dass Gott auch oft die Situation gebraucht, wenn wir einen Fehler machen, dass er uns dadurch demütigt. Und dass wir erkennen, ja, ich bin halt so, ja, ich bin so begrenzt, auch wenn ich es manchmal gut meine, kann es trotzdem schief laufen. Aber dass gerade die kleinen Kinder lernen, was es bedeutet, demütig zu leben, indem sie die Eltern beobachten. Wie sie sich verhalten, gegenseitig. Wie sich die Eltern verhalten gegenüber ihren Eltern. Wie sich die Eltern verhalten gegenüber anderen Leuten. Und wisst ihr, die Kinder lernen natürlich auch, wenn Papa und Mama bei Opa und Oma sind und dann sich bücken und nett und freundlich sind und dann fahren sie nach Hause, die Türen sind zu und dann geht das Gekreische los. Was stellen die sich vor? Was bilden die sich ein? Wir sind doch keine kleinen Kinder. Versteht ihr, was ich meine? Gegenüber den Eltern gibt man ein demütiges oder ein freundliches Wesen zum Ausdruck und dann fährt man mit den eigenen Kindern nach Hause und dann öffnet man sein Herz und zeigt, dass man eigentlich ganz anders gesonnen ist. Was lernen dann die Kinder? Und das ist eben das Besondere. Wir haben Verantwortung für unsere Kinder und wir lehren sie mit unserem Verhalten viel mehr als mit unserer Predigt, als mit unserer Lehre, was wir ihnen einschärfen. Wir machen es ihnen vor. Und wenn wir offen sind und wenn wir wirklich ehrlich sind und wirklich demütig sind und die Kinder erleben dann auf dem Weg nach Hause, dass sie die Eltern genau so sind, wie sie das bei Opa und Oma waren, und sie suchen irgendwie der Opa und Oma eine Hilfe zu sein oder auch einem anderen Menschen, dann werden sie daraus lernen und das wird ihr eigenes Leben prägen. Aber glaub nur nicht, wenn du dann nach Hause fährst und dann plötzlich im Auto ein ganz anderer wirst, dass das positiv auf deine Kinder auswirkt. Ganz bestimmt nicht. Und dann gibt es ja noch das besondere Kapitel Demut gegenüber heranwachsenden Kindern. Viele von uns kennen das ja. Und ich muss sagen, das ist ein schweres Kapitel. Und möchte nur so viel sagen, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir gegenüber unseren heranwachsenden Kindern offen und ehrlich preisgeben, dass wir auch begrenzt sind, dass wir auch Schwächen haben, dass wir auch Fehler machen, dass wir nicht alles wissen, dass wir nicht immer recht haben, dass wir uns auch irren können. Und dass wir durchaus auch eine Hilfe in Anspruch nehmen. Dass wir durchaus auch ehrliche Fragen stellen, um eine wirkliche hilfreiche Antwort zu bekommen. Und ich glaube, und das habe ich viel zu spät gelernt, wie wichtig es ist für meinen Sohn, dass ich von ihm Hilfe bekomme. Und zwar für ihn. Wie wichtig es für meinen Sohn ist, dass nicht ich immer Recht habe, sondern dass auch er Recht hat. Natürlich, als ich da drin steckte, wie konnte ich ihm Recht geben, wenn er völlig verkehrt ist? Ja, ich hatte nicht die Weisheit, ihm das so zu vermitteln, dass ich ihn wertschätze, dass ich ihn lieb habe und dass ich dann auch manche Dinge einfach anstehen lasse. Nein, ich habe ihm bewiesen, dass es doch verkehrt ist, wie er das sieht. Ja, und das tut jungen Leuten weh. Jedes Verhältnis zu den Kindern ist anders. Und darum, es gibt sicherlich keine Patentrezepte. Aber eins, glaube ich, ist auch in vielen Familien so, dass Gott uns auch oft demütigt durch die Not, die wir manchmal bekommen wegen unserer Kinder, wegen unserer großen Kinder. Das kann eine solche Demütigung sein, dass wir nicht ein- und auswissen. Das kann eine Demütigung sein, die den Vater, die Mutter dahin führt, dass sie fast zur Depression kommen, weil sie damit nicht klarkommen. Vor allen Dingen, wenn man schon während der Erziehung sich die größte Mühe gegeben hat, aber dann am Ende feststellen muss, das scheint alles vergeblich zu sein. Weil das Kind genau das Gegenteil von dem macht, was ich ihm eigentlich gesagt habe, was mir eigentlich wichtig war. Und man glaubte ja so lange, man ist ein guter Erzieher, bis man halt feststellt, die Kinder sind herangewachsen und plötzlich ist alles anders. Aber lasst uns doch erkennen, unser Leben steht in Gottes Hand. Und er ist es, der unser Leben lenkt. Und wenn wir ihn beten, Herr, ich möchte Gnade von dir. Und ich möchte auch demütiger werden, damit du mir mehr Gnade schenken kannst. Er wird uns erhören, aber er führt uns auch in viele Situationen, wo wir dann Demut beweisen können, lernen können. Letzter Punkt, Demut als Erziehungsauftrag. Es gibt natürlich auch heute ein allgemeines Erziehungsbild, nach dem heute allgemein in der Welt die Kinder erzogen werden. Da gibt es dann die Zeitschrift Eltern und ach, was weiß ich nicht für Literatur. Und man kann eigentlich jungen Leuten, jungen Eltern nur empfehlen, möglichst wenig davon zu lesen, weil es belastet nur. Weil die Erkenntnis, die man daraus gewinnt, ist, dass man alles falsch macht. Aber das Richtige kriegt man dort auch nicht beigebracht. Aber viel wichtiger ist es, dass wir erkennen, wir erziehen unsere Kinder christlich. Das heißt nach christlichen Werten, nach der Norm des Wortes Gottes, nach der Art des Wortes Gottes. Und hier ist es wirklich so, dass das Vorbild viel stärker ist als die Predigt. Das heißt, wenn wir mit Gott leben, wenn Gott uns Gnade schenkt, wenn wir Helden des Glaubens sind, wenn wir eifrig sind in dem Werk für unseren Gott, wenn Arbeit im Reich Gottes zu tun ist und wir in erster Reihe gehen, unsere Kinder werden das lernen, werden ein Vorbild daran nehmen. Und das wird für sie völlig klar sein, dass der Sache Gottes der erste Platz gehört. Wenn sie als Kinder mit den Eltern das gelebt haben, dass zuerst für den Herrn. Wenn die Kinder natürlich gelernt haben, dass zuerst alle anderen Dinge kommen, dass zuerst das Vergnügen kommt, der Urlaub kommt, dann die Verwandtschaft kommt. Und gut, wenn man überhaupt nichts zu tun hat, dann kommt auch noch die Sache Gottes. Dann wird es auch in ihrem Leben so sein. Wird sich kaum ändern. Aber lasst uns doch auf Christus schauen und auf seine Demut. Und lasst versuchen, das Leben, das Christus uns vorgelebt hat und das er gelehrt hat, dass das auch sich widerspiegelt in unserem Alltag. Dass unser Leben sozusagen eine Bibelübersetzung ist für unsere Kinder, die sie lesen müssen. Und die auch ein Kind versteht, das noch nicht lesen kann. Und Christus, er verzichtete auf viele Möglichkeiten, dass er sein Recht durchgesetzt hätte. Ja, ihr kennt eigentlich so die vielen Beispiele von der Demut Christi. Aber lasst uns das übertragen in unser Familienleben. So, und dann die Kinder in den Ordnungen des Wortes Gottes erziehen. Das ist, dass mir jetzt nicht, dass man so viel darüber redet, sondern dass man einfach das lebt. Und dass es halt die Art ist, in der die Kinder aufwachsen. Und das prägt die tiefen Schichten ihrer Persönlichkeit. Und selbst auch wenn sie im Laufe des Lebens dann auch als Heranwachsende, als junge Erwachsene noch vielleicht manchen Müll auf diese tiefen Schichten kippen, aber das ist in ihnen drin. Und diese Grundwerte, die haben ein Recht an den Menschen. Und die werden immer wieder ihr Recht einfordern, auch wenn der Mensch dann versucht, ein modernes Leben zu führen. Aber das, was die Kinder im Elternhaus gelernt haben, diese christliche Erziehung nach den Ordnungen Gottes, das ist in ihnen ein fester Halt, ein fester Anker. Und Gott kann das sicherlich auch nutzen, um in ihrem Leben immer wieder zu ihnen zu sprechen. Auch wenn wir sie nicht mehr erreichen können, wenn unsere Gespräche sie nicht mehr erreichen können. Aber die Gebete erreichen sie und das, was in sie hineingepflanzt ist, das nehmen sie mit. Natürlich ist es so, dass unsere Erziehung, die christliche Erziehung, die Kinder nicht in den Himmel bringt. Aber es ist so, dass die christliche Erziehung sozusagen den jungen Menschen einen Weg zeigt, wie sie zum Heil kommen können. Und vieles von dem Evangelium lernen sie zu Hause. Und wenn dann der Geist Gottes zu ihnen redet, dann wissen sie schon, wie der Weg ist, dass sie sich zu Gott bekehren können. Und sie haben dadurch einen ganz großen Vorteil. Und jetzt komme ich auf den Punkt in dem Zusammenhang mit unserem Thema Erziehung zur Demut. Natürlich kann ich nicht ein Kind demütig erziehen. Weil Demut ist auch immer etwas, was durch den Geist Gottes im Menschen gewirkt wird. Nur das, was der Mensch selber hervorbringt, das ist viel zu wenig, das ist nicht Demut. Aber wisst ihr, wir können unsere Kinder erziehen zur Bescheidenheit. Wir können unsere Kinder dahin erziehen, dass sie sich selbst nicht so wichtig nehmen. Wir können unsere Kinder dazu erziehen, dass sie gelernt haben, zurückzustehen, anderen den Vorrang zu lassen, dass sie sich freuen, wenn es anderen gut geht, dass wenn sie etwas haben, dass sie es gerne abgeben. Wir können unsere Kinder zum Gehorsam erziehen. Das ist, habe das schon manchmal gesagt, wie mit dem Klavierspielen. Ich kann Gehorsam trainieren wie Klavierspielen. Einfach immer Gehorsam. Einmal sagen, folgen. Das Kind folgt, vielleicht beim 10. Mal. Immer wieder, beobachte das mal. Wenn das Kind nicht gehorsam ist, du sagst 10 Mal. Und beim 10. Mal steht es auf und macht es. Jedes Mal. Ja, warum beim 10., warum nicht beim 1. Mal? Das Kind weiß genau, beim 1. Mal brauche ich mich nicht darüber kümmern, beim 2. Mal auch nicht, die Mama vergisst das wieder. Und wenn sich dann die Mama irgendwie ein bisschen aufregt, dann brauche ich immer noch nicht aufzustehen. Erst wenn sie in der Tür steht und schon fast schreit, dann weiß ich, jetzt meint sie es ernst. Also stehe ich dann auf und gehe und mache, was sie sagt. Also habe ich das Kind einfach nur erzogen, eben beim 10. Mal zu gehen. Und deshalb die Frage, warum kann ich das nicht so machen, dass ich einfach davon ausgehe, ich sage einmal, das Kind hat verstanden, was ich möchte, und dann wird das getan. Keine Diskussion, nichts, einfach nur tun. Punkt. Ein zweijähriges Kind braucht nicht diskutieren. Ich brauche mit dem Kind nicht diskutieren. Warum? Ich entscheide, das Kind hat zu tun. Ein Zwölfjähriger, es wird ganz anders. Aber wenn er als zweijähriges Kind gelernt hat, gehorsam zu sein, und das kontinuierlich durchgehalten worden ist von den Eltern, dann werden wir viele Nöte und Probleme mit dem 12-Jährigen, mit dem 14-Jährigen nicht haben, die ich sonst habe. Manche Eltern kommen mit dem 5-Jährigen nicht mehr klar. Weil wenn ich einen 2-Jährigen zum König mache und er mein Gott ist, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich dann irgendwann, wenn dieser Gottesdienst zu schwer wird. Ich erziehe einen Despoten, der hat nie gelernt, demütig zu sein. Der will immer mehr, immer mehr. Und manche Eltern zerarbeiten sich. Die Mutter, die hat kaum satt zu essen und das Kind kriegt nie genug und ist völlig undankbar. Wer hat Schuld? Das Kind? Wenn wir unsere Kinder erziehen wollen zur Dankbarkeit, lasst uns daran denken. Die Ordnung in der Familie ist Platz 1. Ist Gott. Platz 2 sind die Eltern, die Großeltern. Und auf dem dritten Platz kommt das Kind. Wenn ich diese Regel umdrehe, auf den ersten Platz die Kinder, dann nehmen sie die Stelle ein, die Gott gebührt. Dann fehlt mir nicht nur der Segen Gottes, sondern ich verderbe ihr Leben. Und das gilt auch für die Großeltern. Auch die Großeltern können diese Stellung einnehmen zu den Kindern. Naja, man sagt allgemein, die Eltern erziehen die Kinder und die Großeltern verwöhnen die Kinder. Totale törichte Haltung. Das ist völlig, für uns sollte das eigentlich kein Thema sein. Auch die Großeltern haben in gewisser Weise die Aufgabe, die Erziehungsbemühungen ihrer Kinder, also der Eltern von den Kleinen, zu unterstützen. Und nicht dagegen zu arbeiten. Wenn Opa dem Kind jeden Wunsch erfüllt, Mama sagt nein, der Opa sagt ja. Echt traurig. Sollten wir nicht machen. Weil wir eine Verantwortung haben gegenüber den Kindern und wir verderben damit die Kinder. Und wir möchten ihnen eine Hilfe sein, möchten ihnen das mitgeben, was für sie wertvoll ist. Und dazu gehört, dass sie lernen, demütig zu sein. Und lasst es uns wirklich und auch ruhig sagen, sei demütig, Punkt. Auch die Heranwachsenden, das macht über, ich kann mich gut erinnern, ich war vielleicht so 15, als es sich da ereignet hat bei uns am Ort, hat mich eine Schwester ziemlich unfair behandelt in der Gemeinde, eine ältere Schwester. Ich bin zu meiner Mutter gegangen, habe mich beklagt. Nun, meine Mutter, als gute Mutter, was macht sie? Sagt, Junge, das macht überhaupt nichts, das kannst du tragen. Ich habe es nie vergessen. Ich habe kein Problem damit. Aber was wäre gewesen, wenn sie mich bedauert hätte und, ach, na, und dann vielleicht noch die Schwester zur Rede gestellt hätte und ich wäre gewachsen und ne, es hätte mir nichts geholfen. Viel besser ist es doch, wenn sie sagt, Junge, komm, steck das weg, da kommen noch ganz andere Pakete. Nämlich nicht so wichtig. Gott wolle uns helfen. Das sind wichtige Elemente unseres Lebens, die uns die Tore öffnen, dass wirklich Gnade in unserem Leben ist. Und das brauchen wir. Gott wolle uns helfen. Amen.